Die Welt, also die Zeitung, die Welt schrieb schon vor ein paar Jahren, unsere Gesellschaft verroht. Verbale und physische Gewalt werden immer extremer. Wo liegen nur die Ursachen? Wie gesagt, das wurde schon vor ein paar Jahren geschrieben. Ich vermute, heute könnte man das noch intensiver so sagen. Und man fragt sich, was ist los mit uns? Was ist los mit unserer Welt? Was ist los mit unserer Gesellschaft? Gefühlt wird ja alles irgendwie schlimmer. Also ich lese zwar gerade so auch ein Buch, wo es viel um das Römische Reich geht. Und wenn man sich das so durchliest, dann denkt man, okay, eigentlich ist es gar nicht so schlecht bei uns, wie die mit den Menschen damals umgegangen sind. Aber gefühlt wird es trotzdem irgendwie immer schlimmer. Und man schaut sich um und man sieht Spaltungen, man sieht Hetze, man sieht Hasstiraden, Mobbing im Internet oder auch im echten Leben, Morde, Terror, Kriege, all das begegnet uns überall. Und man fragt sich ja, warum ist das eigentlich so? Und ich glaube, wir sollten da mal in die Bibel schauen und da finden wir Antworten auf diese Fragen. Wir machen weiter in der zweiten Timotheus-Reihe, die wir überschrieben haben mit Letzte Worte. Ja, das ist Paulus' letzter Brief, den er verfasst hat an seinen geliebten geistlichen Sohn sozusagen Timotheus. Und das ist so sein Vermächtnis, seine letzten Worte, die er weitergibt. Und das Thema heute Abend lautet die letzten Tage. Die letzten Tage. Und der Text kommt aus 2. Timotheus 3, 1 bis 9. Schlagt schon mal gerne mit mir auf, 2. Timotheus 3, 1 bis 9. Ich lese uns den Text einmal am Stück vor. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam. Das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Denn von diesen sind die, die sich in die Häuser schleichen und Frauen verführen, die mit Sünden beladen sind, von mancherlei Begierden getrieben werden, immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Auf die Weise aber, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch sie der Wahrheit, Menschen, verdorben in der Gesinnung, im Blick auf den Glauben unbewehrt. Sie werden aber nicht weiter vorwärts kommen, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. In unserem Text finden wir zwei Imperative. Ja, das sind diese Befehlsformen, Befehlsausdrücke, wo man jemandem etwas sagt, was er tun soll. Das nennt man Imperative. Und wir finden in dem Text eben zwei davon. Und dadurch teilt sich auch unser Text, genau, ihr seht das hervorgehoben, auch in zwei ganz natürliche Teile ein. Wir haben einmal den Imperativ Wisse in Vers 1 und einmal in Vers 5 Wende dich weg. Das sind die zwei Imperative dieses Textes und die geben uns auch die Gliederung des Textes vor. Als erstes schauen wir uns den ersten Abschnitt an und zwar habe ich den überschrieben mit die Beschreibung der bösen Menschen. Das sind die Verse 1 bis 5a, die Beschreibung der bösen Menschen. Und ihr habt es ja beim Lesen gerade schon mitbekommen, dieser Abschnitt besteht aus einer, also gerade dieser erste Teil, aus einer ganz langen Liste. Es ist eine Aufzählung, man nennt es auch Lasterkatalog. Es gibt in der Bibel Tugendkataloge, da wird aufgezählt, was man alles an guten Sachen tun soll, also die Do's, was man tun soll. Und dann gibt es die Lasterkataloge, die Don'ts, also tu das auf keinen Fall, wo ganze Sünden aufgereiht werden. Und wir haben hier Lasterkatalog, also eine ganz lange Aufzählung. Und Paulus beschreibt hier eine bestimmte Menschengruppe und es gibt hier nur negative Beschreibungen, nur negative Eigenschaften. Und das sind auch keine ganzen Sätze, sondern es ist eine Aufzählung. Also ein Adjektiv oder ein Substantiv hintereinander werden aneinandergereiht. Ja, was hat Paulus hier vor? Schauen wir uns das im Einzelnen mal an. Also der Abschnitt startet, wie gesagt, mit einem Imperativ Wisse. Oder man könnte auch sagen, erkenne. Also Timotheus wird hier aufgefordert, etwas ganz Wichtiges zu verstehen. Er soll etwas unbedingt erkennen. Ja, was ist denn jetzt hier so wichtig? Was er unbedingt erkennen muss? Was soll er wissen? Paulus sagt nämlich, die letzten Tage werden schwere Zeiten sein. Das soll Timotheus erkennen oder wissen. Paulus bereitet Timotheus hier vor und er zeigt ihm, was passieren wird oder auch im Prinzip, was schon zu seiner Zeit dabei ist zu passieren. Und das Wort schwer, also in den schweren Zeiten, das kommt zweimal im Neuen Testament vor. Einmal hier und einmal in Matthäus 8, 28. Und da werden die zwei Besessenen beschrieben, die auf dem Friedhof nackt ihr Unwesen treiben. Und es heißt dort im Text in Matthäus, sie seien sehr wütend. Und das ist das gleiche Wort, wütend. Oder hier sind es eben die schweren Zeiten. Also so wie die Besessenen da damals auf den Grabstätten alles kurz und klein geschlagen haben mit der Macht der Dämonen. Und so dass sich keiner traut, da irgendwie in die Nähe zu gehen. So werden auch die letzten Tage sein. Also es wird böse Menschen geben und die werden diese letzten Tage prägen, so wie diese beiden Besessenen die ganze Stadt irgendwie in Aufruhr gebracht haben. Was meint Paulus jetzt aber hier mit dem Ausdruck in den letzten Tagen? Also auf welche Zeit bezieht sich Paulus hier? Und da kann man erstmal ganz allgemein sagen, das bezieht sich auf die Zeit zwischen Jesu erstem Kommen und Jesu zweitem Kommen. Also am Weihnachten ist er auf die Welt gekommen als Kind in der Krippe und wir wissen, er wird eines Tages als König wiederkommen. Und im Prinzip ist das so diese Zeit, ganz allgemein gesprochen, der letzten Tage. Aber im engeren Sinn ist es die sogenannte Endzeit, also die Zeit, die quasi unmittelbar vor Jesu Wiederkunft stattfindet. Und diese Zeit, diese letzten Tage sind geprägt von Entartung, so könnte man das sagen, in jeder Hinsicht. Wir sehen hier eine Teufelsspirale, einen Niedergang auf allen Ebenen. Und Paulus legt hier eine Liste des Grauens vor. Also 19 Merkmale nennt er hier, die diese Menschen in den letzten Tagen kennzeichnen. Lass uns diese Liste mal genauer anschauen. Ab Vers 2 geht es dann los, die Beschreibung der bösen Menschen. Als erstes sagt er, sie werden selbstsüchtig sein. Und dieses Wort kommt nur einmal im Neuen Testament vor, nämlich an genau dieser Stelle und heißt wörtlich eigentlich selbstliebend oder Freund von sich selbst, vom eigenen Ego. Also es geht hier um Narzissten, es geht um Egoisten, die nur an sich denken. Das eigene Ich steht im Zentrum. Damit fängt alles Böse an. Dadurch, dass Paulus das hier an den Anfang stellt, gibt er auch schon so eine Wertung quasi ab und sagt, daran orientiert sich alles. Das steht am Anfang und alles, was jetzt kommt, hat eigentlich die Folge aus dieser Selbstsucht, aus dieser Selbstliebe. Also liebe ich nur noch mich und nicht mehr Gott und nicht mehr die Menschen, dann folgt alles Böse, was wir in der Liste gleich finden. Miley Cyrus dürfte den jüngeren Leuten vielleicht bekannt sein, eine sehr bekannte und erfolgreiche Sängerin, die singt, ich glaube in ihrem aktuellsten Lied, keine Ahnung, folgendes. Also ihr habt einmal den Text, einmal nächste Folie bitte. Das ist der englische Text, deutsch übersetzt, ganz grob so. Ich kann mir selber Blumen kaufen, ich kann meinen Namen selber in den Sand schreiben, ich kann selber zu mir stundenlang sprechen, ich kann Dinge sagen, die du nicht verstehst. Ich kann für mich selber tanzen, ich kann meine Hand selber halten. Ja, ich kann mich besser lieben, als du es kannst. Ich kann mich selber besser lieben, ich kann mich selber besser lieben und so weiter. Womöglich verarbeitet sie hier in diesem Lied ihre Scheidung, vermuten manche. Auf jeden Fall geht es darum eigentlich bin ich für mich so der beste Liebhaber. Ich brauche keinen anderen Menschen, der mich liebt. Ich kann das alles selber. Also ich kümmere mich um mein Ich. Ich liebe mich besser, als das irgendjemand anders könnte. Und unsere Gesellschaft sagt, das Problem ist, das wir haben, dass wir zu wenig uns selbst lieben. Also du musst einfach nur zu dir zurückkehren. Du musst dich selbst lieben. Du musst dir etwas Gutes tun. Du musst dich selbst verwirklichen. Und das würde unsere Probleme lösen. Das sagt unsere Gesellschaft. Die Bibel sagt, liebe Gott und den Nächsten. Ja, es heißt dann wie dich selbst, weil Jesus einfach davon ausgeht, jeder Mensch liebt sich selbst, also will das Beste für sich, es ist ja auch irgendwie logisch. Und er sagt nicht, dass wir uns selber lieben sollen, sondern er sagt, du sollst den Nächsten lieben, so wie du es sowieso schon mit dir tust. Also wir finden in der Bibel keine Aufforderung, uns selber zu lieben. Im Gegenteil, wir sollen unser Ich ja zurückstellen, immer wieder hinter andere Menschen und vor allem in Bezug auf Gott. Wir müssen vor ihm kapitulieren, unser Selbst aufgeben. Das ist die biblische Botschaft und nicht Selbstsucht. Also ich glaube, Selbstliebe ist nicht zu wenig vorhanden, wie die Psychologie oder die Gesellschaft uns sagen will, sondern das Problem ist, wir haben zu viel Selbstliebe in unserer Gesellschaft. Zweitens sehen wir, diese Menschen sind geldliebend. Ja, das Wort kommt zweimal im Neuen Testament vor, einmal hier und einmal eben, wo es Pharisäer beschreibt, dort, dass sie geldliebend sein sollen. Und wörtlich meint es jemanden, der Freund des Silbers ist. Also eben hatten wir den Freund des eigenen Ichs und jetzt haben wir den Freund des Silbers, also jemand, der nur an Geld denkt, nur an Gewinnmaximierung. Geld steht im Zentrum. Und schauen wir uns mal um, Materialismus ist sicher ein riesiges Problem unserer Zeit. Geld ist absolut sicher eines unserer Götzen, den wir anbeten. Und wofür du dein Geld ausgibst, das zeigt ja im Prinzip auch nur das, was dir wirklich wichtig ist. Mach mal einen Kassensturz und guck, wo fließt dein Geld hin? Dann weißt du, wo dein Herz ist. Das ist genau das, was Jesus uns auch sagt. Wir lesen weiter, sie sind prahlerisch. Hier geht es um einen leeren Vorwand. Also da ist ein Angeber hiermit gemeint. Also jemand, der nur von seinen eigenen Leistungen erzählt, von seinen eigenen Besitztümern berichtet. Und da müssen wir eigentlich auch nur an Instagram oder Facebook denken. Wir Menschen neigen dazu, statt Gott die Ehre zu geben, uns selbst die Ehre zu geben. Also uns zu inszenieren und zu zeigen, was wir alles können, was wir alles haben und wie cool oder wie schön wir sind. Prahlerisch. Weiter heißt es, diese Menschen sind hochmütig. Wörtlich heißt es, überleuchten. Also da ist jemand, der überleuchtet. Also ja, der übertreibt ein bisschen. Also da denkt jemand, er scheint mehr, als er in Wirklichkeit scheint. So, also, ne, also ich bin viel größer, als ich es in Wirklichkeit bin. Also viel toller denkt man zu sein. Aber das ist eine große Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Also jemand denkt, dass er es heftig drauf hat, obwohl er eigentlich eine Niete ist. Hochmut. Weiter heißt es, sie sind Lästerer und hier steht im Griechischen das Wort Blasphemos. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Unser Wort Blasphemie, also Lästerung, Gotteslästerung wird es meistens genannt, kommt daher. Also wörtlich meint es eine schädigende Kunde. Also ich rede schädigend über andere. Man erzählt etwas, das bewusst anderen Menschen Schaden zufügen soll. Das ist dieses Wort Blasphemos. Und Paulus, interessanterweise, bezeichnet sich selber in 1. Timotheus 1, Vers 13 als Lästerer. Er beschreibt seinen Werdegang, seine Vergangenheit und sagt, ich war auch einer, ein Blasphemos sozusagen, ein Lästerer. Stephanus, der einer von den Diakonen, der erste Märtyrer war, ihm werden Lästereien, also Blasphemien vorgeworfen gegenüber Gott und gegenüber Mose und deswegen wird er dann gesteinigt, Apostelgeschichte 6. Also diese Menschen hier, diese Lästerer, reden also Böses über Gott, aber auch ganz allgemein über andere Menschen. Sie reden einfach immer böse, schädigende Worte. Weiter heißt es, sie sind den Eltern ungehorsam. Eltern ehren ist, das wissen die meisten wahrscheinlich, eines der 10 Gebote tatsächlich. Kommt also in Gottes Grundgesetz vor, die Eltern zu ehren. Und Gott verlangt hier von den Kindern Gehorsam ihren Eltern gegenüber. Aber die Menschen, also wir Menschen, ich will gar nicht mal von den Menschen sprechen, sondern uns damit einschließen. Der Mensch, der hasst Autoritäten. Der mag das nicht, sich unterzuordnen und auch nicht den Eltern sich unterzuordnen. Und der mag es nicht, den Eltern zu gehorchen. Da sei jetzt so exemplarisch die anti-autoritäre Erziehung genannt, in der quasi der ganze Erziehungsstil darin besteht, eben keine Autorität zu haben und den Kindern alles zu überlassen, was sie eben tun wollen oder auch nicht. Und wenn man das Wort Gehorsam im Kontext von Jugendämtern und so weiter und Kindererziehung erwähnt, muss man sich zumindest auf Rückfragen einstellen, was denn damit gemeint ist. Also das ist auf jeden Fall ein gefährliches Wort für heutige Behörden zum Teil. Weiter heißt es, sie sind undankbar. Das kann ganz allgemein Undankbarkeit meinen. also in Bezug auf Menschen, aber auch auf Gott, dass die Menschen Gott ungehorsam sind. Und wenn wir mal Römer 1 heranziehen, wo auch eine ähnlich lange, sogar noch eine etwas längere Liste ist, wo die Sünde des Menschen aufgezählt wird, da scheint es so zu sein, dass Undankbarkeit eines der Hauptsünden der Menschen ist. Also sie haben Gott nicht Dank gebracht, heißt es, und andere Geschöpfe angebetet und nicht Gott, den Schöpfer, und sie bringen ihm nicht dem ihm gebührenden Dank. Und das ist eines der Kernprobleme des Menschen. Es heißt weiter, sie sind unheilig. Und dieses Wort kommt auch nur zweimal vor. Und in 1. Timotheus 1, Vers 9 wird es im Zusammenhang mit Gottlosen und Sündern genannt. Also auf dieser Ebene bewegt es sich hier. Wir haben nämlich es mit einem Gott zu tun, der heilig ist. Und dieser Gott sagt schon im Alten Testament, dass wir auch heilig leben sollen. Ich bin heilig, deswegen sollt ihr heilig leben. Aber den Menschen ist nichts mehr heilig, könnte man sagen. Sie haben keine Ehrfurcht, ihnen ist alles egal. Es gibt sogar eine Band oder gab, ich weiß gerade gar nicht genau, die heißt Unheilig oder hieß Unheilig. Und der Gründer sagte, ich habe es nachgelesen, dass er zwar an den lieben Gott glaube, aber dass er keine Regeln brauche, sondern dass er einen freien Glauben leben wolle. Und deswegen sei er halt in den Augen der anderen unheilig und hat die Band so genannt. Weiter heißt es, sie sind lieblos. Ja, es sind einfach ganz auf den Punkt gebracht, Menschen ohne Liebe, Menschen ohne Mitgefühl, Menschen ohne Menschlichkeit. Sie sind unversöhnlich. Wörtlich meint das hier jemand, der kein Trankopfer bringen will. Also jemand, der nicht Buße tun will, der sich nicht versöhnen will, der keinen Fehler bei sich selber sieht, der die Fehler nur bei den anderen sieht und der ja in diesem Streit lebt und damit auch gar kein Problem hat, weil ich habe ja auch nichts gemacht. Die anderen sind schuld. Man ist unversöhnlich. Weiter sind sie Verleumder. Und hier steht im Griechischen ein interessantes Wort, nämlich Diabolos. Ja, so, das meint ja normalerweise den Teufel, aber hier ist es so eher in der Grundbedeutung zu verstehen, nämlich verleumderisch. Also der Teufel ist ja Verleumder, der Lügner. Er erzählt nur Lügen, wenn er spricht. Er ist der Vater der Lüge. Und diese Menschen erzählen Lügen über andere, machen andere schlecht. Sie wollen ihnen bewusst schaden. Sie sind Verleumder. Sie sind auch unenthaltsam, also Menschen ohne Selbstkontrolle, ohne Selbstbeherrschung. Sie leben sich einfach hemmungslos aus. Also kommt irgendein Gedanke, irgendein Trieb in einem hoch, dann müssen diese Menschen dem nachgeben. Sie sind unenthaltsam. Sie machen, was sie wollen. Sie kennen keine Grenzen. Sie sind auch grausam. Und hier meint dieser Ausdruck im Griechischen das Gegenteil von zahm. Also die sind also ungezähmt. Also im Griechischen gibt es immer diese Vorsilbe a und dann kommt ein Wort und meint halt dann, das ist das Gegenteil, so wie wir im Deutschen halt gezähmt haben und ungezähmt haben. Also es verneint den Zahm an dieser Stelle und meint, da ist jemand, der sehr wild ist und wie ein wildes Tier. Also sie sind brutal zu anderen Menschen. Ja, weiter heißt es, das Gute nicht liebend. Und hier heißt es, wir haben jemanden, der kein Freund von guten Dingen ist. Aber ganz am Anfang haben wir gesehen, da sind Freunde von dem eigenen Ich, Freunde des Geldes. Aber hier heißt es, von einer Sache sind sie nicht Freund, nämlich vom Guten, von guten Dingen. Man könnte auch umdrehen und sagen, sie hassen das Gute sogar. Weiter im Vers 4 dann sind wir angekommen, da heißt es, sie sind Verräter. Ja, dieses Wort kommt dreimal in der Bibel vor im Neuen Testament. Und einmal, ihr ahnt es vermutlich, wird damit Judas Iskariot bezeichnet. Ja, der Mann, der Jesus Christus verraten hat im Garten Gethsemane, Lukas 6, Vers 16. Und die dritte Stelle bezeichnet Juden, die Propheten getötet haben und damit Verräter werden. Das erwähnt Stephanus in seiner Rede, Apostelgeschichte 7. Und genau so sind diese Menschen auch. Sie sind Verräter, so wie Judas Jesus verraten hat. Und sie sind unbesonnen. Also das meint etwas Übereiltes zu tun, also das Gegenteil von Ruhe bewahren. Also da kommt irgendetwas und man haut sofort dazwischen, man gibt dem ersten Impuls irgendwie nach, anstatt Ruhe zu bewahren, zu überlegen, nachzudenken, wie könnte man jetzt agieren. Also da ist jemand unbedacht, da ist jemand voreilig oder leichtsinnig. So sind die Menschen, unbesonnen. Sie sind auch weiter aufgeblasen. Das meint ähnlich so wie diesen Hochmut, den wir schon hatten, also eine ganz stolze Brust zu haben, also so rumzustolzieren. Also da ist jemand, der platzt fast vor Stolz, weil er glaubt, dass er so toll ist. Und sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Also wir hatten das schon ein paar Mal mit diesem Freund, hier steht auch wieder wörtlich, sie sind der Freund der Begierde oder der Lust. Und im Griechischen steht das Wort Hedone. Und daher kommt der Begriff Hedonismus, hat vielleicht schon mal der eine oder andere gehört. Also ein Lebensstil, der nur auf Vergnügen ausgerichtet ist. Also ich mache nur das, was mir Spaß macht. Das ist die Maxime meines Lebens. Das ist Hedonismus. Und dieses Wort steht hier. Spaß steht an oberster Stelle. Spaß ist mein Gott. Und sie lieben nur das Vergnügen. Gott ist ihnen überhaupt nicht wichtig. Und damit merken wir, sie brechen das wichtigste Gebot. Es heißt ja, wo Jesus das zu dem Pharisäer, glaube ich, sagt, was sind die wichtigsten Gebote? Und er greift aus dem Alten Testament zwei auf und sagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das hatten wir eben auch schon. Und hier heißt es, sie lieben aber das Vergnügen, den Spaß mehr als Gott. Haben damit das wichtigste Gebot gebrochen, nämlich Gott zu lieben. Und wir sind fast am Ende angekommen der langen Beschreibung dieser bösen Menschen in den letzten Tagen. Und als letztes heißt es, sie haben eine Form der Gottesfurcht. Also ich lese mal hier vor, die eine Form der Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen. Nach der äußeren Form, also nach dem Schein, von außen betrachtet, sind sie fromm. Sie haben eine Form, eine Hülle der Gottesfurcht oder der Frömmigkeit. Und hier wird deutlich, es geht um Menschen aus dem kirchlichen Kontext, aus der Gemeinde. Also wir lesen das vorher durch und denken, ja, das sind doch ganz bestimmt irgendwelche bösen Heiden, die von Gott ja nichts wissen. Und er zählt diese Liste auf und dann sagt er, sie haben eine Form der Frömmigkeit, der Gottesfurcht. Es geht hier offensichtlich um Menschen, die sogar irgendwie in der Gemeinde unterwegs sind. Aber das Ganze ist nur Schein, es ist alles nur eine Show. Es ist nicht echt. Diese Menschen spielen nur etwas vor. Sie halten sich vielleicht an Traditionen oder an irgendwelche Gesetze und dadurch erinnern sie ein bisschen an die Pharisäer, aber sie leben gar nicht mit Gott, sie lieben Gott gar nicht. Es sind nur Heuchler, die so tun, als ob. Ja, leider laufen auch in der Kirche viele falsche Lehrer herum. Ich will nur ein Beispiel aus der evangelischen Landeskirche aus Deutschland einmal vortragen, wo ein Professor für Religionssoziologie auf einer EKD-Tagung, also wo die ganzen Würdenträger der evangelischen Kirche Deutschlands zusammenkommen und sich Gedanken über die Ausrichtung der Kirche machen und so weiter. Dort hat er in einem Vortrag Folgendes gesagt. Der Professor heißt Detlef Pollack. Er schreibt oder er sagt, an die prinzipielle Sündhaftigkeit des Menschen können wir heute nicht mehr glauben. Er bezieht sich auf Luther und sagt, ja, Luther hatte ja das Problem, wie kann ich einen gnädigen Gott finden, ich bin ja so sündig. Und daran anknüpfend sagt er, ja, wir haben uns aber ganz schön weit von Luther distanziert. Das passt überhaupt nicht mehr zu dem, was Luther so gedacht hat. An die prinzipielle Sündhaftigkeit des Menschen können wir heute nicht mehr glauben. Den Menschen halten wir eher für verbesserungsfähig als für verdorben. Also so ein bisschen muss man vielleicht was dran drehen, aber verdorben? Nee. Und auch Gott stellen wir uns nicht als eine Autorität vor, die über unsere Taten richtet, sondern als eine ferne, irgendwie gutwillige Kraft, die unsere kleinen Sünden nicht bekümmert und es schon gut mit uns meint. Er greift so auch so ein bisschen die Sicht so in Deutschland auf, aber zumindest distanziert er sich nicht davon und sagt, ja, aber das ist ja falsch. Deswegen verstehe ich diese Passage schon auch in diesem längeren Zusammenhang, dass er derselben Meinung ist. Also der Mensch ist nicht verdorben, nicht sündhaftig und Gott ist kein Richter. Ja, ich weiß nicht, also wenn wir diese Punkte rausnehmen, dann würde ich sagen, macht das ganze Evangelium keinen Sinn. Also wenn der Mensch ja nicht sündhaft ist, dann hätte Jesus sich den Kreuzestod aber auch ganz locker ersparen können. Aber dem war nicht so. Und wenn Gott kein Richter ist, das Gleiche, dann hätte Jesus auch nicht sterben brauchen. Aber Gott ist gerecht und ein Richter. Und auch um da dieser Gerechtigkeit Genüge zu tun, musste Jesus sein Leben geben. Also das geht an die Substanz, an den Kern unseres Glaubens, was in vielen Teilen der evangelischen Kirche, aber auch mitunter in freikirchlichen Kontexten, freikirchlichen Bünden, mittlerweile Einzug erhält, wo man sagt, das stellvertretende Sühneopfer Jesu war gar nicht so nötig und irgendwie ist der Mensch doch gar nicht so schlecht und das Kreuz und der Zorn Gottes und erlösungsbedürftig, nee, das war vielleicht bei Luther, aber heutzutage nicht mehr. Das sind gefährliche Irrlehren und sie werden zum Teil in Kirchen verbreitet. Und das ist die Beschreibung der letzten Tage, die Beschreibung der bösen Menschen. Und ich glaube, jetzt dürfte jedem von uns klar sein, warum Paulus am Anfang sagt, dass es schwere Zeiten sein werden. Und wenn wir uns umschauen, dann sehen wir sehr viel von dieser dunklen Liste, würde ich sagen. Sie beschreiben unsere Gesellschaft, unsere Welt sehr, sehr treffend. Die Gottlosigkeit wird immer größer. Aber, ich habe es vorher schon einmal kurz anklingen lassen, wenn wir ehrlich sind, dann beschreibt es doch auch unser Herz sehr gut, oder? Wir müssen uns eigentlich gar nicht nur umschauen, sondern einfach nur in den Spiegel schauen. Dann sehen wir auch, glaube ich, eine ganze Menge von dieser Liste. Oder? Egoismus, Vergnügungssucht, Ungehorsam, Unversöhnlichkeit, Lieblosigkeit und so weiter. Sind uns diese Sachen komplett fremd? Oder prägt das auch unser Leben? Und ich glaube, unser Herz ist auch verdorben. Aber wohl dem, und da müssen wir ja nicht stehen bleiben, und die meisten von euch sind da nicht stehen geblieben, wohl dem, dem Gott Vergebung geschenkt hat und dessen Herz jetzt von Jesus umgestaltet wird. Ja, auch in meinem Leben habe ich Sünde, aber ich kämpfe dagegen an. Ich will das nicht. Ich will Jesus ähnlicher werden. Und ich habe Jesus und den Heiligen Geist in meinem Herzen, der mich verwandelt, der mich ihm ähnlicher macht. Also ich habe diese Kraftquelle in mir. Aber das haben andere Menschen, die an Jesus nicht glauben, eben nicht. Die haben ihr schwarzes Herz und ja, sie leben mit diesem schwarzen Herzen eben in ihrer Gottlosigkeit. Und ich glaube, wir sollten demütiger sein. Wir sollten nicht mit dem Finger immer auch nur auf die anderen zeigen und sagen, ja, unsere Gesellschaft ist böse. Ja, sie ist böse. Aber tun wir doch nicht so, als ob wir die perfekten Menschen, die vollkommenen Menschen wären. Und zeigen wir bitte nicht immer nur auf die anderen, sondern auch, dass wir uns selber hinterfragen. Also ich glaube, der bessere Weg ist, anstatt sich immer nur aufzuregen, so ach ja, unsere Gesellschaft und ja, und so diese Welt und ganz schlimm, ist vollkommen richtig. Aber ich glaube, besser wäre es, die eigene Verdorbenheit zu erkennen und dankbar zu sein für die Gnade Jesu, dass wir sie erhalten durften. Und das macht uns ja automatisch demütig. Wenn ich weiß, ich kann nichts bringen, ich komme zu Gott, er schenkt mir seine Gerechtigkeit, dann weiß ich ja, ich bin ja nicht besser als jemand anderes. Ich bin ja auch ein Sünder, der erlösungsbedürftig ist und der aber Jesus finden durfte. Und wenn wir das Evangelium verstehen, dann sind wir dankbar für die Gnade Jesu und dann können wir loslegen und es besser machen. Ein Licht sein, Salz sein in dieser Welt und versuchen, für Gott zu wirken in dieser dunklen Welt. Ich werde später nochmal zusammenfassend ein paar Beobachtungen, ein paar Lehren bündeln und dann nochmal darauf eingehen. Das führt uns jetzt zum zweiten Punkt dieses Abschnittes, nämlich die Distanzierung von bösen Menschen. Eben hatten wir einfach nur die Beschreibung der bösen Menschen, jetzt kommen wir zur Distanzierung von diesen bösen Menschen. Das sind die Verse, also ab Vers 5b und bis 9. Ja, ich lese uns das einfach nochmal, um das ein bisschen präsenter zu haben. Und von diesen wende dich weg. Denn von diesen sind die, die sich in die Häuser schleichen und Frauen verführen, die mit Sünden beladen sind, von mancherlei Begierden getrieben werden, immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Auf die Weise aber, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch sie der Wahrheit. Menschen verdorben in der Gesinnung, im Blick auf den Glauben unbewehrt. Sie werden aber nicht weiter vorwärts kommen, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Paulus redet von den letzten Tagen, aber er zeigt, also irgendwie von der Zukunft, aber er macht auch deutlich, dass diese Zeit auch schon irgendwie angebrochen ist. Weil er nämlich Timotheus einen ganz konkreten Auftrag gibt, mit diesen Menschen umzugehen. Also wir dürfen ja nicht vergessen, dieser Brief ist ja nicht nur an uns heute geschrieben, im 21. Jahrhundert. Manchmal lesen wir die Bibel so und denken, ja, die wurde ja jetzt gerade für mich geschrieben. Ja, auch. Aber wir dürfen die ursprüngliche Kommunikationssituation nicht außer Acht lassen. Da hat ein echter Mensch, Paulus, 65 nach Christus ungefähr, keine Ahnung, an Timotheus, einen anderen echten Menschen, geschrieben, in einer ganz bestimmten Situation. Und da ist dieser Brief entstanden. Das ist die Kommunikationssituation. Und er richtet sich ja an diesen Timotheus und sagt, ja, das und das sind die Merkmale der bösen Menschen der letzten Tage. Und dann sagt er zu Timotheus, wende dich von diesen Menschen weg. Das heißt, Paulus geht davon aus, dass diese Menschen in Timotheus Gegenwart sind, also in Ephesus, in der Gemeinde, wo Timotheus Pastor ist. Also, und so merken wir, es geht schon um die Endzeit, auch im engeren Sinne, aber ganz allgemein gesprochen geht es auch um die damalige Zeit, erstes Jahrhundert in Ephesus, heutige Westtürkei. Also Timotheus wird ermahnt, diese Menschen zu meiden. Von diesen Menschen wende dich weg, sagt Paulus. Also zuerst hat er sie ganz nüchtern beschrieben, Teil 1. Und jetzt warnt er vor Gemeinschaft mit ihnen, das ist Teil 2. Er soll sie meiden. Und dieses Wort meint, sich umzudrehen. Da kommt einer dieser Irrlehrer, dieser bösen Menschen, und Paulus sagt, wechsel die Straßenseite. Dreh dich um, geh woanders hin. Wenn du weißt, die sind da, meide diese Menschen. Warum ist Paulus so radikal? Vers 6 erklärt es uns, denn Vers 6 beginnt mit dem Wort denn. Das heißt, Vers 6 begründet, oder beziehungsweise dieser Imperativ, wende dich weg, wird in Vers 6 erklärt. Denn von diesen und so weiter, er begründet diesen Imperativ. Und zwar begründet er es eigentlich, indem er weiter mit der Beschreibung fortfährt. Wir hatten ja eine ganz lange Liste, 19 Aspekte, und dann sagt er, wende dich weg, und dann sagt er, ja, denn, und nennt wieder weitere Details dieser bösen Leute, aber diesmal ist er ein bisschen anders, wie er das erklärt und vorgeht. Und er zeigt jetzt auf, warum diese Leute so gefährlich sind. Ja, was machen diese Menschen? Sie schleichen sich in Häuser ein. Also sie sind ja Heuchler, Schauspieler, die sehen fromm aus. Ja, da hat man ja auch keine Bedenken, oder? Also optisch gescannt, sieht irgendwie passend aus, komm doch rein in mein Haus, du bist ja irgendwie einer von uns, so scheint es. Und so können sie in die Häuser eindringen, sich einschleichen. Im Prinzip agieren sie hier wie dieses berühmte trojanische Pferd. Kennt ihr vielleicht, ne? Aus der griechischen Literatur, aus der Antike. Also von außen sieht es ganz harmlos und schön aus und wirkt vielleicht wie ein Geschenk, also etwas Positives. Dann wird man hereingelassen und dann zerstören diese Menschen alles von innen heraus. Sie müssen gar nicht erst die Mauern der Stadt kaputt machen. Sie werden reingenommen in diesem trojanischen Pferd, weil man denkt, das ist doch ein Geschenk. Ja, das ist ein Geschenk mit lauter bis an die Zähne bewaffneter Soldaten, die dann das Reich von innen zerstören und ihr Unwesen treiben. Also der Feind wird hereingelassen, weil er so fromm wirkt und darf dann von innen in den Häusern, wo sie sich getroffen haben, sein Unwesen treiben. Ja, was machen dann diese Menschen, diese Irrlehrer, wenn sie sich eingeschlichen haben in die Häuser? Sie verführen Menschen. Und dabei konzentrieren sie sich eben auf die, die man gut verführen kann. Und in Ephesus waren das bestimmte Frauen. Hier steht im Griechischen nicht das normale Wort für Frauen, sondern eigentlich eine Verniedlichungsform. Also man könnte sagen, kleine Frauen. Das hat hier einen eindeutigen negativen Charakter. Also es sind zwar Frauen, aber im Grunde sind sie ja halt wie kleine Mädchen sozusagen. Also vom Verstand, von ihrer Urteilskraft noch nicht weit vorgeschritten. Also sie sind irgendwie kleine Frauen. Er meint damit, sie sind leichtgläubig, sie sind naiv, sie sind gefundenes Fressen. Und diese Frauen hier in Ephesus waren anfällig für diese bösen Leute und werden jetzt im Folgenden näher beschrieben. Alles, was nach diesem Bindestrich kommt, bezieht sich auf die Frauen und nicht auf die Menschen, die sich eingeschlichen haben, und beschreibt also die Frauen näher. Wie werden die Frauen hier beschrieben? Als erstes wird gesagt, die Frauen seien mit Sünden beladen. Das heißt, sie haben ganz viele Sünden aufgehäuft. Sie leben nicht aktiv mit Jesus. Sie selber bestimmen ihr Leben. Ihnen ist egal, was Jesus sagt. Und in Römer 12 wird gesagt, also sagt Paulus, man soll Gutes tun. Und dabei soll man feurige Kohlen auf dem Haupt des Feindes sammeln. Und genau dieses Wort wird auch hier verwendet. Sie haben ganz, also so wie man Kohlen auf dem Kopf des anderen ansammelt, so haben diese Frauen Sünden angesammelt. Also alles irgendwie mitgenommen, was irgendwie geht. Und weiter heißt es, sie werden von ihren Begierden getrieben. Also sie steuern sich nicht selber, sondern sie haben eine Leidenschaft, eine Lust und geben ihr sofort nach. Auch das hatten wir vorher schon in dieser Liste. Also sie sind ein Spielball ihrer Leidenschaften. Meine Leidenschaft sagt etwas, ich mache das. Ich werde gesteuert. Ich gebe allem nach, was mir gefällt. Und diese Frauen leben weltlich und eben nicht geistlich. Aber, und jetzt kommen wir zu Vers 7, trotzdem tun sie geistlich. Also die sind mit Sünden beladen, die sammeln Sünden wie andere Briefmarken. Sie sind von ihren Begierden gesteuert. Aber, es heißt, sie lernen immer und kommen aber niemals zur Erkenntnis der Wahrheit. Also sie sind fleißige Schülerinnen. Sie sind immer auf neue Lehren aus. Sie wollen immer etwas Neues hören. Offensichtlich sind sie wissbegierig. Und das ist ja eigentlich eine gute Eigenschaft, Neues lernen zu wollen. Und das wirkt auch erstmal sehr geistlich. Das Problem ist aber, da passt doch irgendwas nicht. Also die leben so, wie sie wollen. In den Sünden, in den Begierden. Aber dann tun sie so, als ob sie wissbegierig sind. Bei jedem Seminar sind die dabei. Bei jedem Bibelabend sind die dabei. Bei jeder Predigt. Und zu Hause, auch da werden 2 Predigten pro Tag angeschaut und mindestens 3 Bücher pro Monat gelesen. So lernen diese Frauen. Sie sind richtig dabei. Aber ihr Leben spricht eine ganz andere Sprache. Und sie wollen nur immer irgendwie das Neue haben. Also sie leben das Gegenteil von dem, was sie irgendwie vorgeben. Und sie lernen und kommen doch nicht zur Erkenntnis der Wahrheit, sagt Paulus. Angeblich sind sie offen für geistliche Lehren. Und deswegen, genau deswegen, werden sie zur leichten Beute für diese Irrlehrer. Die wissen das, die sind offen für alles. Und ihr wisst ja, ne, wer offen für alles ist, kann nicht ganz dicht sein. Und so sind diese Frauen offen für alles, was irgendwie neu ist. Da sind sie dabei. Jede neue Lehre wird aufgesaugt, die wird auch nicht geprüft anhand des Wortes Gottes. Hauptsache, es ist neu. Und so lassen sie sich von ihnen verführen. In Vers 8 macht Paulus dann wieder weiter mit den Irrlehrern. Also er schließt diese Beschreibung der Frauen, die verführt werden, ab und macht wieder ab Vers 8 mit den Verführern weiter. Und er schließt diese Beschreibung der Irrlehrer mit einem Vergleich ab. Und er bezieht sich hier auf ein Ereignis aus dem Alten Testament, genauer gesagt auf den Exodus aus Ägypten, also 2. Buch Mose. Und als Mose damals vor dem Pharao stand und Wunder getan hat, da, und erinnern sich vielleicht einige, da machten die Wahrsager, die Zauberer des Pharaos was? Zu Beginn? Das Gleiche. Also ich glaube, bei der ersten Vorplage, also wo es so langsam anfängt, da sind sie mit dabei. Dann, ich glaube, bei Plage 1 und Plage 2 auch. Aber dann bei den Mücken, glaube ich, da hört es auf. Also vorher konnten sie das alles nachmachen mit ihren dämonischen Kräften irgendwie. Und es schien so, ja, die sind genauso mächtig wie Gott. Aber auf einmal geht es nicht mehr weiter. Und also sie konnten eine Zeit mithalten, aber dann wurden sie von Mose und Aaron oder von Gott natürlich übertrumpft. Und Paulus spricht hier von 2 Männern. Er erwähnt 2 Namen, Jannes und Jambres. Die tauchen im Alten Testament nicht auf. Also da steht nicht, dass die Zauberer so und so hießen, sondern da kamen einfach die Wahrsager und das war's. Aber in der jüdischen Überlieferung werden diese Zauberer Jannes und Jambres erwähnt. Wahrscheinlich einfach um dem Ganzen einen Namen zu geben. Beide Namensbedeutungen bedeuten doch so viel wie Widersacher und Rebell, also jemand, der gegen jemand agieren möchte. Also wie dem auch sei, Timotheus kannte offensichtlich diese jüdischen Überlieferungen, also dass Paulus einfach nur sagen kann, ne, wie Jannes und Jambres, kennst du ja Timotheus, ist ja in den jüdischen Überlieferungen, kennen wir als Juden, ja. Und so wusste Timotheus dann direkt Bescheid, auf wen Paulus sich hier bezieht, nämlich auf die Zauberer, die gegen Mose agieren wollten und da Widerstand leisten wollten. Und das ist dann auch dieser Vergleichspunkt. So wie diese beiden Zauberer, Jannes und Jambres, vielleicht auch nur symbolische Namen, Mose widerstanden haben, so widerstehen diese Irrlehrer der Wahrheit oder auch Timotheus, der ja da der eingesetzte Älteste ist. Sie kämpfen gegen das Gute. Also, und weiter heißt es, sie sind absolut verdorben, sie haben ein böses Denken, eine Gesinnung, die böse ist. Und damit fängt es ja auch an. Aus dem bösen Denken kommen dann die bösen Taten, die bösen Worte und so weiter. Deswegen sagt Paulus auch in Römer 12, lasst euch erneuern in eurem Denken, also von Jesus, von der Schrift her. Denn damit hängt alles zusammen. Richtiges Denken ist die Basis für alles Weitere. Und ihr Glaube hält auch keiner Überprüfung stand, sagt Paulus. Sie sind gar nicht gläubig, das ist alles nur Fake. Wenn man das mal echt testen würde, würde man merken, die sind gar nicht gläubig. Und der letzte Vers, Vers 9, gibt dann einen Ausblick, so eine kleine Ermutigung könnte man eigentlich auch sagen. Nämlich diese, ihr Lehrer, die werden nicht weit kommen mit ihrer Schauspielerei. Irgendwann wird allen klar, dass sie Lügner sind, dass sie keine Ahnung vom echten Glauben haben, dass sie unvernünftig sind, dass sie Unverstand haben. Am Ende kommt die Wahrheit ans Licht. Zu Beginn, da kann man die Menschen noch irgendwie täuschen, aber langfristig geht das nicht. Am Ende kommt alles raus, genau wie bei den Zauberern. Am Anfang konnten sie ein bisschen mithalten, Widerstand leisten, aber dann war das auch relativ klar, wer hier das Sagen an der Stelle hat. Und so ist es auch bei den Irrlehrern hier. Letztendlich haben sie gegen Gott keine Chance. Und Paulus ermutigt Timotheus und sagt ihm, ja, auch wenn die jetzt eine Bedrohung darstellen, Timotheus, du darfst wissen, ihr Einfluss wird schwinden. Ja, also ich glaube, wir haben verstanden, weil diese Irrlehrer so gefährlich sind, weil sie Menschen verführen. Und Paulus sagt manchmal auch, Menschen erleiden Schiffbruch durch diese anderen. Weil sie also Menschen verführen, soll Timotheus sie meiden, sich distanzieren von ihnen, sich von ihnen abwenden, von den Irrlehrern. Nicht von der Menschheit allgemein, sondern von diesen Irrlehrern, die auch noch im kirchlichen Kontext irgendwie unterwegs sind. Also er soll sie meiden und ihnen keine Chance geben, dass sie irgendwie, ja, so Christen, die so lau geworden sind oder irgendwie so ein bisschen am Rand stehen, dass sie sich diese Christen schnappen können, die nicht fest im Glauben stehen, dass sie diese Menschen eben nicht verführen können. Und indem sich Timotheus als Pastor, also als jemand, der vorangeht und der über die Lehre der Gemeinde wacht, indem er sich abwendet von diesen Menschen, hat er ja Vorbildcharakter. Und er zeigt dadurch der Gemeinde, dass das gefährliche Irrlehrer sind. Wenn er sagt, so mit euch nicht, ihr habt ihr kein Recht, irgendetwas zu sagen, wir diskutieren jetzt auch nicht mit euch, ich wende mich von euch ab, dann ist das ein Signal an die Gemeinde und die wissen, okay, davon halten wir uns lieber fern und laden die eben nicht in unsere Häuser mit ein. Also Timotheus schützt die Gemeinde durch diese Distanzierung von diesen bösen Menschen. Abschließend möchte ich uns einige Lehren aus dem Text weitergeben und das Ganze nochmal so ein bisschen bündeln und ein bisschen konkreter machen vielleicht. Also erstens, die Endzeit im engeren Sinne ist angebrochen, sodass bald mit der Wiederkunft Jesu zu rechnen ist. Ja, es ist klein, aber ihr merkt, da kommt noch eine ganze Reihe, aber ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen lesen. Genau, also ich glaube, die Christen haben das schon immer gedacht, dass die Wiederkunft Jesu bald bevorsteht. Aber wenn man die Schrift eben aufmerksam liest, merkt man, dass vieles einfach schon bereits erfüllt ist, dass die Wiederkunft Jesu unmittelbar bevorstehen kann. Zweitens, Christen müssen die Zeichen der Zeit erkennen und sich darauf vorbereiten. Ja, die Bibel nennt viele Kriterien. Wissen wir Bescheid, was Signalpunkte sind, wann es quasi nicht mehr lange dauern wird. Und wenn man das erkannt hat, dann kann man sich auch besser darauf vorbereiten und ist dann nicht so sonderlich überrascht, wenn es auf einmal da ist. Der Zustand der Welt wird mit der Zeit nicht besser, sondern immer schlechter. Punkt 3. Es gibt auch in der Christenheit Strömungen, die das genau andersrum sagen. Also die glauben zum Teil, dass es kein tausend oder dass wir das tausendjährige Reich hier quasi auf der Erde aufrichten. Also wir richten das Friedensreich auf, indem wir nur in die Gesellschaft hineinwirken, indem wir positiv Einfluss nehmen und für Gerechtigkeit sorgen, würden wir das messianische Friedensreich aufrichten. Und sie glauben, dass der Mensch quasi am Ende immer besser wird. Ja, eigentlich war diese Lehre so nach dem 20. Jahrhundert nicht mehr präsent, weil da hat jeder gesehen, okay, Weltkriege, Kommunismus, Nationalsozialismus, wie viele Millionen Menschen dort zum Opfer gefallen sind. Da hat eigentlich keiner mehr dran geglaubt, dass die Menschheit besser wird. Aber mittlerweile ist das wieder ein Trend, der zu beobachten ist, dass man glaubt, auch in der Christenheit, die Menschheit wird besser. Also ich denke, der biblische Befund ist da eigentlich ziemlich klar und sagt, es wird schlechter mit den Menschen. Es geht immer weiter bergab und unter anderem ist das hier ein Text, der genau in diese Kerbe schlägt. Und ich glaube, also ich bin manchmal verwundert über die Verwunderung von anderen Christen. Also, dass man dann auf einmal so überrascht ist, dass die Gesellschaft gottlos ist. Also ich finde das auch tragisch, ich finde das schlimm und traurig. Aber ich bin ehrlich gesagt nicht überrascht. Also gewisse Entwicklungen, die passieren, die schockieren manche auch von uns. Und wir denken, was ist das denn, wo kommt das denn her? Man ist total überrascht. Ja, wir brauchen eigentlich gar nicht überrascht sein. Es ist die natürliche Folge, die Bibel sagt es uns. Wenn man dann zum Beispiel sagt, ja, so wenige der Politiker haben, so wahr mir Gott helfe oder so gesagt, bei dem Amtseintritt. Ich würde es sogar umdrehen und sagen, hey, es gab Politiker in unserem Land, das so weltgottlos ist, die das sogar gesagt haben. Also das finde ich sogar überraschender. Also man kann es auch von der anderen Seite sehen, auch wenn ich natürlich traurig bin, dass es nicht alle gemacht haben und sie offensichtlich auch nicht mehrheitlich danach leben, also in der Verantwortung vor Gott. Obwohl unser Grundgesetz damit auch sogar anfängt in der Präambel, in Verantwortung vor Gott und den Menschen vor Gott. Und damit ist nicht irgendein ausgedachter Gott gedacht, sondern das ist der Gott der Bibel, den die Väter des Grundgesetzes meinten, auf den man sich bezieht und vor dem man eigentlich Rechenschaft ablegen will. Viertens, die letzte Zeit ist geprägt von einem Abfall und vom Glauben und von jeglichen biblischen Werten. Die Bibel macht auf der einen Seite deutlich, dass auch Christen quasi ihren Glauben aufgeben werden und nicht mehr glauben werden, aber sie macht auch deutlich, dass allgemein so dieser Grundkonsens, diese Basis der christlichen Werte, so auf den 10 Geboten aufbauend, die das christlich-jüdische Abendland überall eigentlich hier bei uns geprägt hat. Jetzt habe ich vergessen, wie ich den Satz angefangen habe, aber auf jeden Fall ist davon auch ein Abfall zu erkennen, dass man diese Grundbasics also gar nicht mehr hat und sich verabschiedet von den Basiswerten, die die Bibel lehrt. Fünftens, das Grundproblem unserer Zeit ist die Liebe zum eigenen Ich, der Egoismus. Damit startet es und bringt viele weitere schlimme Sachen mit sich. Sechstens, ihr Lehrer kommen sogar aus den Reihen der Kirchen. Daher ist Vorsicht, Prüfungsvermögen und eine gesunde Skepsis geboten. Ich meine jetzt nicht, dass man jetzt jedem Wort Panik bekommen sollte und das alles potenzielle Verführer sind. Damit kann man es natürlich auch übertreiben. Aber Paulus sagt auch, prüfet alles, das Gute behaltet. Also auch was wir euch sagen, hier vorne, was ich euch jetzt sage, das müsst ihr prüfen anhand der Schrift. Ganz klar. Also die Schrift ist da der Gradmesser und ihr sollt nicht einfach nur alles schlucken. Und wir versuchen es ja auch eben so zu lehren, dass wir erklären, wieso wir darauf kommen. Und nicht einfach nur so ist so, sondern anhand des Textes aufzeigen, das ist das, von dem wir glauben, was Gott aufschreiben hat lassen, also dass man es auch nachvollziehen kann. So, das ist jedenfalls unser Bestreben. Aber trotzdem ist eine gesunde Skepsis sicherlich vonnöten. Und vielleicht ein kurzer Hinweis dazu. In unserer Zeit ist es auch möglich, eben online vieles zu hören. Und auch ich profitiere sehr davon. Ich gehe auf YouTube oder auf andere Gemeinde-Homepages und höre mir Predigten an und so weiter. Das gab es früher ja eben so nicht. Also zu Paulus' Zeiten. Ne? Also da hat man gepredigt und man hatte quasi seinen Ältesten, seinen Prediger bei sich Und vielleicht hat man mal irgendwo in der Nachbarstadt, wenn man da mal hingekommen ist, auch mal einen anderen Prediger gehört. Aber im Prinzip hat man seine Leute da gehört. Und diese Leute kannte man. Man konnte ihnen genau auf die Finger schauen, auf ihr Leben. Und wusste, was sind das für Leute? Sind die authentisch? Sind die echt? Leben die das, was sie sagen? Deswegen schreibt der Hebräerbrief, schreibt auch, also gehorcht euren Führern und schaut, wie sie leben und schaut ihr Ende an und so weiter. Also man geht davon aus, man kennt die Lehrer. So, das ist jetzt übers Internet gar nicht mehr so leicht möglich. Und da besteht eben auch meiner Ansicht die Gefahr, dass man quasi sich Lehren anhört und man kennt den Menschen gar nicht. Also wisst ihr, diese Kopplung, diese natürliche Kopplung, ich kenne den Menschen und er lehrt mir etwas und ich kann das prüfen quasi, fehlt. Ich habe nur noch die Predigt, aber ich habe keine Ahnung, wie er mit seiner Frau umgeht, wie er mit Geld umgeht, wie er sich mit anderen Menschen unterhält, wie er auf Arbeit ist. Wisst ihr, also da fehlt diese Kontrollinstanz. Und deswegen, glaube ich, muss man da noch vorsichtiger sein, wenn man diese Menschen eben gar nicht kennt, dass man sich nicht einfach alles einfach reinzieht, sage ich mal, und das einfach ohne Kritik irgendwie aufnimmt. Also wir sollen und dürfen da auch prüfen, was gesagt wird. Siebtens, unsere Welt geht zugrunde, weil sie sich von Gott entfernt und ihr eigener Herr sein will. Ja, das war ganz deutlich im Text erkennbar. Achtens, unser Herz, also auch unser Herz ist ebenso verdorben. Daher ist Demut und nicht Richtgeist angebracht. Ja, habe ich vorhin schon eigentlich erklärt. Neuntens, das Gebot der Stunde lautet nicht, sich aufzuregen oder gar zu verstecken, sondern fröhlich den Glauben zu leben und mutig zu christlichen Lehren und Werten zu stehen. Ja, also wenn wir diese Analyse hinter uns haben und merken, ja, wir sehen viel Gottlosigkeit und Böses, dann könnte man jetzt entweder sagen, ja, wir regen uns nur auf und schimpfen ganz viel und die anderen sind so böse. Oder man geht noch einen Schritt weiter, wir igeln uns ein, wir verstecken uns im Keller und sagen, Hilfe, die sind alle gefährlich, da gehe ich jetzt gar nicht mehr raus. Könnte man auch meinen. Aber ich glaube, dass das Neue Testament oder auch die gesamte Bibel da einen anderen Auftrag für uns hat, nämlich fröhlich zu unserem Glauben zu stehen, unseren Glauben auszuleben, auf Jesus hinzuweisen und auch christliche Werte, christliche Lehren auch mutig zu bekennen, mutig Stellung zu beziehen zu dem, was Gott in seinem Wort sagt, auch wenn es gegen den Zeitgeist geht, was natürlich extrem schwierig ist in der heutigen Zeit. Zehntens, Gemeinden müssen sich klar gegen ihr Lehrer positionieren und sich zu ihrem eigenen Schutz von ihnen abwenden. Also irgendwann muss man sich auch klar distanzieren und sagen, so, da ist eine Grenze überschritten nach sorgfältiger Prüfung und davon distanzieren wir uns und davon sollte man sich fernhalten, einfach zum Schutz der Herde. Also so Paulus sagt, habt Acht auf die Herde, sagt er zu den Ältesten. Ihr müsst auf sie Acht geben. Es gibt reißende Wölfe, die sogar im Wolf im Schafspelz sind, genau, also aus der eigenen Gemeinde kommen und aussehen wie Schafe, aber eigentlich Wölfe sind. Das ist hier genau das, was wir im Text gelesen haben. Elftens, der Wunsch, immer neue Lehren zu hören, öffnet ihr Lehren Tür und Tor. Also, ich habe ja schon gesagt, Wissbegierigkeit ist ja eine positive Eigenschaft, etwas Neues lernen zu wollen. Und ich glaube auch, dass wir lebenslange Lerner sein sollen. Nicht, dass wir irgendwann sagen, ja, ich habe jetzt mal in die Bibel geschaut, habe sie mal durchgelesen, habe auch da mal einen Kurs belegt und ja, im Prinzip weiß ich jetzt alles. Und das bleibt dann auch so mein ganzes Leben lang und ich bin schon ziemlich schlau. So, ne? Ich wünsche mir für uns alle, dass wir das bis zum Ende durchziehen und immer offen sind, uns neu belehren zu lassen. Aber das Problem ist hier, glaube ich, eher diese neue Lehren, dass man darauf aus ist, ja, bei uns wird halt das so gelehrt, aber da kommt auf einmal etwas, ganz neue Horizonte, das habe ich ja noch nie gehört. Die Gefahr ist halt, wenn man das tatsächlich noch nie gehört hat und das wirklich keine andere Gemeinde umherum, die man so kennt, auch so erzählt, die Gefahr ist halt relativ groß, dass das eben nicht in der Bibel steht, sondern etwas Falsches ist, wenn da bislang noch nach 2000 Jahren Kirchengeschichte keiner drauf gekommen ist. Da sollten wir also sehr, sehr skeptisch sein. Also dieser Wunsch, immer nur neu, Hauptsache neu, ist ja klar, öffnet den Türlehrern Tür und Tor. Weil die wissen, ach, die wollen ja nur neue Lehren, wir kommen rein und geben denen ein bisschen was Futter für sie ist und zack, haben wir sie. Und dann drehen sie sie um. Zwölftens, es ist besser, erstmal das Wenige, das man weiß, im Leben umzusetzen, als sich immer nach neuen Lehren auszustrecken, die man sowieso nicht ausleben möchte. Irgendwo habe ich mal gehört, Wissen, das man nicht umsetzt, ist bläht einen auf. Also wisst ihr, wenn ich nur studiere und lauter Wissen in mich reinknalle und nichts davon umsetze in meinem Leben, dann werde ich arrogant, dann werde ich gesetzlich und werde ungenießbar für alle. Also ich muss das umsetzen. Wenn ich etwas erkannt habe in der Bibel, muss ich es umsetzen und erst dann bin ich wieder frei für eine neue Lehre. Und es gibt Leute, bei denen fragt man sich so, was ist eigentlich in deinem Leben schiefgelaufen? Da sieht man Baustelle über Baustelle im geistlichen Leben. Und das sind dann die Leute manchmal, die kommen und sagen, ja, ich will aber jetzt ganz, ganz tief einsteigen und gib mir ganz, ganz tiefe Theologie. Und dann fragt man sich, oder würde den Leuten lieber den Rat geben, setz doch lieber die Basissachen um, die einfachen Sachen des Christenlebens. Und dann, wenn wir das umgesetzt haben, dann können wir uns meinetwegen zu den großen, tiefen Lehren der Bibel auch dazu wenden. Aber erst lieber das Kleine, was ich erkannt habe, umsetzen und dann bereit sein, auch neue Dinge aufzunehmen, die man dann auch wieder umsetzen kann. 13, es gibt übrigens 14, auch wenn das Böse überhand zu nehmen scheint, Jesus sitzt auf dem Thron und wird eines Tages das Böse vollumfänglich besiegen. Ja, ich weiß, es war heute sehr dunkel, böse Zeiten, schwere Zeiten, schlimme Zeiten, ganz viele Sünden und so weiter, Gegenwind als Christ, das kann einen mutlos machen. Aber ich glaube, die Botschaft der Bibel ist da ganz, ganz deutlich. Auch wenn es Böses gibt, Gott sitzt im Regiment. Er sitzt auf dem Thron und er wird das Böse eines Tages vernichten. Entweder schon jetzt in dieser Welt, spätestens vor dem großen weißen Thron, der uns in Offenbarung 20 beschrieben wird, wo Gott alles Böse richten wird und für Gerechtigkeit sorgen wird. Und das ist ein Trost für uns als Gläubige. Und letztens, 14. Unsere Welt ist hoffnungslos verloren und braucht dringend Christus und das Evangelium. Also die Schlussfolgerung ist jetzt nach diesem Abend bitte nicht, ach, habe ich doch schon immer gewusst. Die anderen, meine Kollegen, meine Nachbarn und die ganze Welt, die Politik, die Medien sowieso, alle sind böse. So, ne? Wusste ich doch, steht ja hier. Ja, da stimmt vieles davon. Aber die Schlussfolgerung ist eben nicht, sich einfach nur aufzuregen, sondern zu leuchten. Ne? Jugendmotto 2023, Licht sein, richtig? Das ist das Gebot der Stunde, Licht zu sein, das Evangelium hineinzutragen in diese dunkle Welt, damit mehr Menschen anfangen zu leuchten und die Dunkelheit immer kleiner wird, bis Jesus eben wiederkommt und solange wir noch Zeit dazu haben. So, in diesem Sinne hoffe ich, dass ich einen positiven Ausblick noch geschafft habe mit dem doch sehr, sehr dunklen Text. Gott segne uns beim Nachdenken. Wir singen noch gemeinsam ein Lied und dann wird uns Hansi zum Gebet anleiten. Und genau, die Livestream-Zuschauer, ihr seid auch noch eingeladen, noch ein paar Minuten mit uns zu singen und auch auf Hansi zu hören.